SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen heute. Eindringliche Worte des EU-Kommissionspräsidenten.
Wer Schengen killt, wird im Endeffekt den Binnenmarkt zu Grabe getragen haben.
Warum sich Jean-Claude Juncker dagegen wehrt, dass in der EU wieder Grenzkontrollen eingeführt werden. Überversorgte Schweiz. Warum es den Spezialärzten so schwer fällt, auf überhaupt nicht notwendige Behandlungen zu verzichten und welche Rolle die Krankenkassen dabei spielen. Jetzt kommt die Quittung. 8 Jahre Annäherung an China sind zu viel. Taiwan vor der Wahl. Und um 13 Uhr. Und jetzt? Wo stehen wir als Schweiz ein Jahr nach der Aufhebung des Euro-Franken-Mindestkurses? Die Diskussion mit Alt-SP-Nationalrat Rudolf Strahm und NZZ-Wirtschaftschef Peter Fischer bei uns um 1 im Tagesgespräch. Im Studio heute Mittag sind Simon Loy und Fabian Schlurp mit den Nachrichten.
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat in Brüssel davor gewarnt, innerhalb der Europäischen Union wieder nationale Grenzkontrollen einzuführen. Ohne Schengen, ohne die Freizügigkeit der Arbeitnehmer und ohne die Reisefreiheit mache der Euro keinen Sinn, sagte Juncker. Der Binnenmarkt sei in Gefahr und die Arbeitslosigkeit drohe in die Höhe zu schnellen. Im Zug der Flüchtlingskrise haben eine Reihe von EU-Staaten an ihren Grenzen wieder Kontrollen eingeführt. Zum Auftakt seines Präsidialjahres ist Bundespräsident Johann Schneider-Ammann in Brüssel mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zusammengetroffen. Schneider-Ammann betonte das freundschaftliche Verhältnis.
Jean-Claude Juncker hat es gesagt, der Kommissionspräsident, wir kennen uns seit ein paar Jahren, wir haben ein paar Mal völlig ohne Protokoll und völlig ohne Aufsicht miteinander sprechen können. Da lernt man sich auch ganz gut kennen. Wir können also direkt in die Gespräche einsteigen.
Bei diesen Gesprächen mit der Europäischen Union gehe es darum, wie die Schweiz die Zuwanderungsinitiative umsetze. Er hoffe, dass im Verlauf des Jahres eine Lösung gefunden werde, sagte Johann Schneider-Ammann. Die Migros-Gruppe hat ihren Umsatz im letzten Jahr leicht gesteigert, um 0,1% auf 27,4 Milliarden Franken. Im Detailhandel sei die Entwicklung erfreulich, vor allem bei den regionalen und den nachhaltigen Produkten, schreibt der Konzern. Sinkende Benzin- und Heizölpreise hätten den Gesamtumsatz der Gruppe jedoch gedrückt. Ein Beitrag der SRF-Sendung «Kassensturz» zu Behandlungsfehlern in Zahnarztzentren war nicht sachgerecht. Das Bundesgericht hat das Urteil der Vorinstanz bestätigt und eine Beschwerde der SRG abgewiesen. Der «Kassensturz»-Beitrag zum Thema «Zahnarztpfusch» wurde im Mai 2014 ausgestrahlt. Er behandelte die Haftungsproblematik bei Behandlungsfehlern in Zahnarztzentren. Dabei seien Fakten weggelassen worden, so das Bundesgericht. Die Fernsehzuschauer hätten sich so kein vollständiges Bild machen können. In der Türkei hat die Polizei 21 Intellektuelle festgenommen, weil sie eine Petition unterzeichnet hatten, die ein Ende des Einsatzes gegen die kurdische Arbeiterpartei PKK fordert. Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Zuvor hatte Präsident Erdogan Ermittlungen gegen 1200 Akademiker an rund 90 türkischen Universitäten eingeleitet, wegen Beleidigung des Staates. In der Petition wird der Einsatz türkischer Sicherheitskräfte gegen PKK-Kämpfer im Südosten des Landes als Massaker bezeichnet. In Deutschland ist die Nachfrage nach frei verkäuflichen Waffen gestiegen, nach den Übergriffen auf Frauen in der Silvesternacht, das meldet das Handelsblatt. Gross sei die Nachfrage nach Pfeffersprays, nach Gas- und Schreckschusspistolen sowie nach Elektroschockgeräten. In der Silvesternacht waren in Köln und anderen deutschen Städten zahlreiche Frauen sexuell belästigt und bestohlen worden. Von den mutmaßlichen Tätern kommen nach Polizeiangaben viele aus nordafrikanischen Staaten. Ski. Am Lauberhorn im Berner Oberland ist das Weltcup-Kombinationsrennen im Gang. Nach der Abfahrt führt der Norweger Axel Svindal. Die Schweizer Carlo Janka und Beat Feuz belegen die Plätze 9 und 10. Das Wetter heute und morgen gibt es ein wechselhaftes Gemisch aus Wolken, sonnigen Phasen und Schneeschauern. Es ist winterlich kalt bei rund 2 Grad. Im Tessin scheint mit aufkommendem Nordföhn meist die Sonne bei rund 9 Grad.
Es waren mahnende Worte, die Jean-Claude Juncker heute äußerte. Wenn es der EU nicht gelinge, die Flüchtlingskrise zu bewältigen, dann werde auch der europäische Binnenmarkt scheitern, das zentrale Projekt des europäischen Einigungsprozesses. Juncker ist nicht irgendwer, Juncker ist Präsident der EU-Kommission. Aus Brüssel, Oliver Washington.
Jean-Claude Juncker zeigte sich frustriert, vor allem beim Umgang mit der Flüchtlingskrise.
Die Kommission hat alles gemacht, was möglich war. In schwierigsten Umfeldern. Aber einige Mitgliedstaaten tun sich schwer, das umzusetzen, was sie auch als Gesetzesgeber im Ministerrat beschlossen haben.
Bestes Beispiel: Die Mitgliedstaaten beschlossen, 160.000 Flüchtlinge von Italien und Griechenland auf die anderen Mitgliedsländer umzuverteilen. Aber die gleichen Mitgliedstaaten weigerten sich, ihren eigenen Beschluss umzusetzen.
Wir steuern einer enormen Glaubwürdigkeitskrise zu, wenn es uns nicht gelingt, im Laufe des Jahres 2016 das zu tun, was wir prinzipiell und auch juristisch-politisch beschlossen haben.
Doch das Problem reiche tiefer. Wenn es der EU nicht gelinge, die Außengrenzen besser zu schützen und wenn die Mitgliedstaaten die Flüchtlinge nicht solidarisch verteilten, dann würden sich einzelne Mitgliedsländer selber schützen und Grenzkontrollen definitiv wieder einführen. Und dann sei Schengen tot, so Juncker.
Ohne Schengen, ohne die Freizügigkeit der Arbeitnehmer, ohne die Reisefreiheit, von der alle Europäer profitieren können, macht der Euro keinen Sinn.
Und weiter?
Wer Schengen killt, wird im Endeffekt den Binnenmarkt zu Grabe getragen haben. Und wer den Binnenmarkt zu Grabe tragen wird, der wird zu einem Arbeitslosenproblem in Europa sich auf den Weg machen, das nicht länger beherrschbar sein wird.
Juncker mahnte deshalb, die Politiker ihre Verantwortung wahrzunehmen und den Blick zu öffnen, dass es bei der Flüchtlingskrise um mehr als um die bloße Flüchtlingskrise gehe. Nämlich um Europa. Und wenn er mit Politikern aus anderen Regionen der Welt zusammensitze, beispielsweise mit dem jordanischen König wie neulich in Paris, dann schäme er sich sogar, wenn er ihm erklären müsse, dass Europa die Flüchtlingskrise einfach nicht bewältigen könne und überfordert sei mit dieser 1 Million Flüchtlinge, die 2015 gekommen sind.
Wenn wir in Europa so viele Flüchtlinge aufnehmen müssten, wie Jordanier und Libanesen, kleine Länder, arme Menschen aufgenommen haben, dann müssen wir 100 Millionen Flüchtlinge in Europa aufnehmen.
Insofern sollte Europa nicht nur die eigene Verantwortung wahrnehmen, sondern auch etwas bescheidener auftreten, wenn es darum gehe, anderen Ländern Lektionen zu erteilen, wie man mit Flüchtlingen umgehen müsse.
Ja, Oliver Washington in Brüssel, das waren mahnende, eindringliche Worte des EU-Kommissionspräsidenten. An wen richtet er sie eigentlich? An die Politiker?
Genau, an die Politiker. Zum einen, sie sollen daran denken, dass wenn sie primär nationale Interessen verteidigen, dass sie dann eben auch den europäischen Einigungsprozess aufs Spiel setzen. Das ist das eine. Und das andere ist, bemerkenswert ist ja, dass Juncker diesen Teil seiner Rede ausschließlich auf Deutsch hielt. Und damit richtet er sich eben auch klar an Deutschland, und zwar an das deutsche Publikum. Sie sollten nicht vergessen, dass wenn sie nun eindringlich oder Teile davon eindringlich die Wiedereinführung von Grenzkontrollen forderten, dass sie damit vielleicht die Flüchtlingskrise etwas von sich wegschieben könnten, dass sie damit aber eben auch viel mehr aufs Spiel setzten, nämlich eben den Binnenmarkt, den Wohlstand und auch die Arbeitsplätze. Und er hat eben auch deshalb heute zu dieser Medienkonferenz gebeten, weil er eben den Leuten schließlich klar machen möchte, dass eben 2016 ein ganz entscheidendes Jahr sein wird.
Live aus Brüssel, Oliver Washington im Rendezvous. Mit diesen Themen bis 13 Uhr. Was im Fall von Dänemark für Empörung sorgt, kennt die Schweiz schon lange. Dass Asylsuchende Bargeld und andere Wertsachen abgeben müssen. Taiwan, Friede, Freude, Eierkuchen mit China. Etwas zu viel gute Stimmung, sagt die Opposition und gewinnt damit morgen höchstwahrscheinlich die Wahlen. Judenvernichtung als Gaudi.
Non, rigole pas avec ce qui s'est passé.
Und trotzdem lacht das Publikum über die Witze des französischen Komikers Dieudonné. Warum eigentlich? Ein Theaterbesuch. Weniger ist manchmal mehr. Nach diesem Grundsatz haben die Schweizer Hausärzte vor knapp 2 Jahren eine Liste mit Behandlungen erstellt, die die Ärzte möglichst vermeiden sollten, weil sie oft unnötig seien und nur die Kosten in die Höhe trieben. Zum Beispiel Antibiotika verschreiben, wenn jemand an einer einfachen Infektion der oberen Atemwege leidet. Nach den Hausärzten hätten auch die Spezialärzte eine solche Liste machen sollen, doch die haben sich bisher darum futiert. Denn so einfach sei das nicht, sagen sie. Ihre Argumente im Beitrag von Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Für die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften besteht in der Schweiz eine Überversorgung. Generalsekretär Hermann Amstadt.
Wir haben den Eindruck, dass zahlreiche Interventionen innerhalb der Medizin durchgeführt werden, obwohl sie unnötig sind.
Die Akademie hat deshalb die Spezialärzte dazu aufgefordert, eigene Top-5-Listen mit unnötigen Behandlungen auszuarbeiten. Doch bis jetzt ist kaum etwas passiert. Es sei zu aufwendig und zu teuer, begründen die Spezialärzte ihre Zurückhaltung. Das betrifft vor allem kleinere Fachgesellschaften wie die Urologen. Die Kinderärzte wiederum umtreibt die Frage, wie verbindlich eine solche Top-5-Liste sein soll, zum Beispiel beim Hustensaft für Kinder. Es sei zwar eigentlich erwiesen, dass Hustensaft die Kinder nicht schneller gesund mache, sagt Kinderarzt Jan Teller.
Und dennoch wird das wahrscheinlich, ich sage das salopp mal, hektoliterweise verkauft im Moment in der Schweiz. Es gibt Ärzte, die einen positiven Effekt sehen. Es gibt Patienten, die einen positiven Effekt sehen. Und darum ist es sicher schwierig, diesen Ärzten und diesen Patienten den Gebrauch von Hustensirup vorzuenthalten.
Das Beispiel zeigt, auf bestimmte Behandlungen explizit zu verzichten, löst Diskussionen und auch Verunsicherung bei Ärzten und Patienten aus. Die Ärzte haben aber auch etwas zu verlieren, nämlich Einkommen. Und da tun sich, naturgemäß, viele schwer, auch wenn das niemand so ins Mikrofon sagen will. Der Dachverband der Schweizer Chirurgen fürchtet den Druck der Krankenkassen, wie Generalsekretär Markus Trutmann erklärt.
Tatsächlich könnte die Frage auftauchen, muss man diese Top-5-Leistungen dann überhaupt noch vergüten?
Bis jetzt ist es nur eine Empfehlung, auf Behandlungen zu verzichten, die auf der Top-5-Liste stehen. Aber die Krankenkassen wünschen sich tatsächlich mehr Verbindlichkeit. Verena Nold, Direktorin des Krankenkassenverbandes Santé Suisse, ist denn auch nicht überrascht ob der Zurückhaltung der Spezialärzte.
Denn heute können die Ärzte ja abrechnen, eigentlich was sie wollen. Und je mehr sie abrechnen, desto mehr verdienen sie. Also sind die Anreize eigentlich so gesetzt, dass man nicht das möglichst Notwendige macht, sondern möglichst viel macht und damit natürlich auch mehr verdient.
Warum aber schaffen die Allgemeinmediziner, was bei den Spezialärzten auf derart viel Widerstand stößt? Die Frage geht an Jean-Michel Gaspeau, Co-Präsident des Medizinischen Fachverbandes der Hausärzte. Die Ärzte müssten sich hinterfragen und akzeptieren, dass sie vielleicht nicht immer alles richtig machen würden. Die Allgemeinmediziner sind in der Disziplin der Selbstkritik offenbar weiter als der Rest ihrer Berufskollegen. Der Bund könnte da Druck machen. Er will sich aus dem Thema allerdings raushalten. Das sei Sache der Ärzte, erklärt Oliver Peters, Vizedirektor des Bundesamts für Gesundheit.
Es gibt verschiedene Hoheitsgebiete. Wir denken, dass die Frage der medizinischen Behandlungsguidelines eine Sache der Ärzteschaft ist. Und wir wollen hier nicht vom Bund her medizinische Guidelines verordnen. Das ist erstens nicht möglich und zweitens auch nicht sinnvoll.
Die Akademie der Medizinischen Wissenschaften unternimmt deshalb einen neuen Anlauf. Die Spezialärzte sollen nun bis im Frühling prüfen, ob die jeweiligen US-amerikanischen Top-5-Listen auf die Schweiz übertragbar sind. Das würde zumindest viel Aufwand ersparen. Die Bedenken allerdings, die bleiben.
Und der Vertreter der Chirurgen nimmt heute Abend ausführlich Stellung zu den Vorwürfen im Echo der Zeit um 18 Uhr. Sie hören Rendezvous. Wir haben bald 12:45 am Mittag. Was in Dänemark hitzig diskutiert wird, gibt es in der Schweiz seit genau 20 Jahren. Asylsuchende müssen bei der Einreise Bargeld und andere Vermögenswerte über 1'000 Franken abgeben. Hintergründe von Dominik Meyer.
Umstritten war die Praxis von Anfang an. Bereits in den 90er Jahren kritisierten Parlamentarier von links, dass die Schweiz Asylsuchenden Geld abnimmt bei der Einreise. Geändert hat sich aber nichts seither. Und Lea Wertheimer vom Staatssekretariat für Migration, SEM, erklärt heute den Zweck der umstrittenen Abgabe so.
Im Grunde dient es eigentlich dazu, die Vermögen der Asylsuchenden auch als Beitrag zu sehen an die Kosten, die sie hier in der Schweiz verursachen, dass man hier eben einen Beitrag leistet, wenn man als Vermögender in die Schweiz reist.
1'000 Franken dürfen Asylsuchende behalten. Bei der normalen Sozialhilfe hingegen für Einheimische und für Ausländer mit Aufenthaltsbewilligung dürfen Einzelpersonen in der Regel bis 4'000 Franken behalten. Im Asylbereich also sind die Regelungen strenger. Zudem dürfen die Behörden Asylsuchenden neben Geld auch Wertgegenstände abnehmen. Das aber komme kaum je vor, sagt Lia Wertheimer vom SEM.
Als erstes muss man sagen, dass wir niemandem Eheringe wegnehmen. Auch bei Schmuck sind die Fälle ganz, ganz selten.
Ohnehin trifft die Abgabe nur wenige. Letztes Jahr kamen zwar rund 40'000 Asylsuchende in die Schweiz, Vermögenswerte abliefern mussten aber nur 112 Personen. Weniger als eine Viertelmillion Franken kam so zusammen. Das SEM bestätigt diese Zahlen der Sendung 10 vor 10. Die meisten Asylsuchenden hätten tatsächlich kein Geld, sagt Sprecherin Wertheimer. Sie fügt aber an:
Wir gehen aber nicht detektivartig untersuchen, ob jemand da noch was versteckt. Wenn aber jemand tatsächlich Geld vorenthält, dann hat er seiner Mitwirkungspflicht nicht Folge geleistet und das kann dann Konsequenzen haben.
Die Regelung rund um Vermögenswerte von Asylsuchenden dient noch einem weiteren Zweck. Wichtig sei sie im Kampf gegen Drogenhandel und gegen Kleinkriminalität, heißt es im Umfeld der Behörden. Asylsuchende, die viel Geld auf sich tragen, müssen bei Polizeikontrollen etwa erklären können, woher sie das Geld haben. Sie müssen beweisen, dass sie das Geld legal besitzen. Trotzdem, die Schweizerische Flüchtlingshilfe kritisiert diese Schweizer Praxis als unwürdig. Und unzufrieden ist auch Anja Klug, die Leiterin des Schweizer Büros des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR.
Grundsätzlich ist unsere Position, dass man diese kleineren Beträge den Leuten lassen sollte, weil sie auch ihnen ermöglichen, dann doch ein neues Leben anzufangen und sich besser zu integrieren.
Die UNHCR-Vertreterin aber relativiert das Problem. Es seien ja nur wenige Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene betroffen von der Abgabe. Viel dringender wären für sie Massnahmen, damit Asylsuchende einfacher in den Arbeitsmarkt fänden.
Taiwan ist eine lebendige Demokratie und alles, was zu lebendig ist und zu sehr Demokratie, ist für China eine Gefahr. Zumal die Kommunisten in China Taiwan noch immer als abtrünnige Provinz sehen und nicht als unabhängigen Staat. Insofern schaut derzeit die chinesische Regierung besonders gespannt nach Taiwan, wo morgen Samstag Parlament und Präsident gewählt werden. Vor allem, weil ein Machtwechsel erwartet wird. 8 Jahre lang war die Kuomintang-Partei an den Schalthebeln. Ich fragte unseren China-Korrespondenten Martin Aldrovandi, wo steht Taiwan heute nach diesen 8 Jahren?
In diesen 8 Jahren gab es eine sehr, sehr schnelle und eine sehr starke Annäherung zwischen Peking und Taipeh. Es gibt inzwischen zum Beispiel direkte Linienflüge zwischen den beiden Seiten der Taiwanstraße. Dann dürfen Chinesen vom Festland Taiwan besuchen. Studenten dürfen in Taiwan studieren. Es gibt ein weitreichendes Handelsabkommen. Und erst im letzten Jahr haben sich die beiden Präsidenten der beiden Seiten ja sogar die Hände geschüttelt, etwas, was vorher überhaupt nicht denkbar war.
Das tönt ja alles nur positiv und trotzdem muss ja diese Partei Fehler gemacht haben, sonst würde sie ja jetzt nicht abgestraft.
Ja, einerseits ging vielen Taiwanern diese Annäherung mit China einfach zu schnell. Also sie fürchten sich vor einer zu starken Abhängigkeit von Peking. Andererseits gibt es zum Beispiel auch Probleme mit der taiwanischen Wirtschaft schon seit Jahren. Also zum Beispiel stagnieren die Löhne, während die Preise, die Mieten und so weiter steigen. Und dann ist die jetzige Regierungspartei, also die Kuomintang, die ist in unzählige Skandale verwickelt. Da gab es sehr, sehr viele Korruptionsfälle und damit hat sie sehr viel Vertrauen in der Bevölkerung verspielt.
Nun heißt es, die Oppositionspartei, die sich ja auch Fortschrittspartei nennt, wird morgen Samstag das Zepter übernehmen in Taiwan. Ist denn der Name dieser Partei Programm? Ist denn nun wirklich noch mehr Fortschritt zu erwarten?
Das hat man zumindest früher gehofft. Also die Demokratische Fortschrittspartei, die wurde ja 2000 das erste Mal gewählt und war dann während 2 Amtszeiten an der Macht, von 2000 bis 2008. Und da waren ganz, ganz viele Wähler bitter enttäuscht, weil auch da gab es sehr viele Korruptionsfälle, es gab sehr viele Skandale, in die vor allem der damalige Präsident Chen Shui-bian verwickelt war. Und deswegen bin ich eher ein bisschen vorsichtig. Also wenn jetzt Tsai Ing-wen gewählt wird, dann muss man erst abwarten, was sie dann wirklich macht.
Also ist nicht zu erwarten, dass diese Partei voll auf Konfrontation zu China geht und zum Beispiel gleich die Unabhängigkeit ausruft jetzt?
Nein, das hat auch Tsai Ing-wen, also die Kandidatin der DPP, gesagt. Also sie will einfach diesen Status quo, solange das irgendwie geht, beibehalten. Also keine Unabhängigkeit, zumindest keine offizielle, aber auch keine Vereinigung mit dem Festland. Man will sich da irgendwie in einem undefinierten Status quo weiter bewegen.
Sie haben es zu Beginn gesagt, es gäbe wirtschaftliche Probleme in Taiwan. Macht es denn da nicht Sinn, als neue Regierungspartei die Fühler auszustrecken, eben sich nicht nur Richtung China zu orientieren, sondern auch die ganze Wirtschaft zu diversifizieren, sage ich jetzt mal, andere Märkte zu erschließen?
Ja, das wird in Taiwan schon seit einigen Jahren diskutiert. Man sagt da immer, man solle nicht alle Hühnereier in denselben Korb legen. Es gibt bereits Investitionen in Südostasien, zum Beispiel in Vietnam, da hat man es auch in Indien versucht. Kurzfristig werden aber all diese Länder China nicht ersetzen können, weil da ist einfach Taiwan schon viel zu lange mit drin mit all diesen Investitionen. Und die Taiwaner, die haben natürlich einen Vorteil auf dem chinesischen Festland, dass sie die Sprache sprechen und auch die Kultur dort verstehen. Das ist natürlich in anderen Ländern nicht unbedingt der Fall.
Martin Aldrovandi, die Jugend, die spielte in Taiwan eine wichtige Rolle. Vor gut 2 Jahren besetzten Studenten das Parlament, weil ihnen neue Handelsverträge mit China einfach nicht passten. Die künftige Regierungspartei muss es also mit der Jugend können.
Ja, nicht nur die Regierungspartei, auch die Oppositionspartei, weil das Problem ist ja, dass die Jugend das Vertrauen in beide der großen Parteien fast vollständig verloren hat. Und aus diesen wochenlangen Demonstrationen, die Sie gerade angesprochen haben, aus denen sind jetzt ja nur neue Parteien entstanden. Die sind immer noch sehr, sehr klein. Also man weiß noch nicht, ob die es wirklich mit den großen Parteien aufnehmen können. Aber die haben zumindest jetzt schon so Themen lanciert wie soziale Gerechtigkeit, Öffnung der Ehe zum Beispiel für gleichgeschlechtliche Paare, Umweltschutz und so weiter. Und diese Parteien, die treten nun zum ersten Mal bei den Wahlen an. Und da gibt es zumindest Hoffnung auch bei der Jugend, dass sie zumindest gewählt werden.
Das sagt unser neuer China-Korrespondent Martin Aldrovandi. Über die Wahlen in Taiwan berichtet Radio SRF in den News-Sendungen am Wochenende. Mazedonien gehört zu den ärmsten Ländern Europas. Zudem gibt es dort eine schwere politische Krise. Ein Abhörskandal hat das Vertrauen zwischen Regierung und Opposition kaputt gemacht. Um zu verhindern, dass das Land in Chaos und Gewalt versinkt, vermittelte die EU im Sommer ein Abkommen. Es sieht vorgezogene Neuwahlen im April vor und den Rücktritt des Regierungschefs bis heute. Regierungschef Nikola Gruevski reicht jetzt tatsächlich ein Rücktrittsschreiben ein. Aber noch gibt es keinen Grund zum Aufatmen. Auslandredaktor Christoph Wüthrich erklärt.
Die Krise begann mit einer Reihe von Bomben, die die Opposition platzen ließ. Mediale Bomben. Soran Zaev, der Chef der sozialdemokratischen Opposition, veröffentlichte den Inhalt abgehörter Gespräche. Die Aufnahmen sollen beweisen, dass die nationalkonservative Regierung von Nikola Gruevski einen Überwachungsstaat aufgebaut und Wahlen manipuliert habe und dass sie in millionenschwere Korruptionsskandale verwickelt sei. Die medialen Bomben brachten die Regierung schwer in Bedrängnis. Und dann kam es plötzlich zu tatsächlichen Explosionen. In der Stadt Kumanovo tauchten schwer bewaffnete Rebellen auf, Angehörige der starken albanischen Minderheit, die sich schon vor 15 Jahren mit Waffen auflehnte. Sondertruppen griffen ein, 22 Personen wurden getötet. Seitdem hält sich der Verdacht, dass die Regierung das Ganze inszenierte, um von den Vorwürfen der Opposition abzulenken. Diese Aktion rief aber die EU auf den Plan. Die Gefahr war zu groß, dass Mazedonien wieder in Gewalt versinkt. Mit Zuckerbrot und Peitsche brachten die Vermittler aus Brüssel Regierung und Opposition dazu, ein Abkommen zu schließen, das die Krise beenden soll. Es beinhaltet einen Fahrplan für Reformen bis zu vorgezogenen Neuwahlen, die im kommenden April stattfinden sollen. Bei jedem Schritt harzte es. Die EU musste immer wieder Druck machen. Aber wichtige Punkte wurden bisher erfüllt. Insbesondere eine Sonderstaatsanwaltschaft wurde geschaffen, die jetzt in all den Fällen von Wahlmanipulation, Korruption und illegaler Überwachung ermitteln soll. Mit dem Rücktrittsschreiben von Premier Gruevski wird jetzt ein weiterer wichtiger Punkt des Abkommens erfüllt. Nur einen Haken hat die Sache. Gruevski sagt, sein Rücktritt tritt in Kraft 100 Tage bevor die Wahlen stattfinden. Das heißt, er tritt nur unter der Bedingung zurück, dass die Wahlen jetzt sofort auf Ende April ausgeschrieben werden, so wie im Abkommen vorgesehen. Je früher die Wahlen, umso größer seine Chancen, nimmt er an. Die Opposition dagegen hat Zweifel, dass es möglich ist, in dieser kurzen Zeit freie und faire Wahlen vorzubereiten. Tatsächlich steht ein wesentlicher Punkt des Abkommens noch aus. Ein neues Mediengesetz muss beschlossen werden. Im Moment hat Premier Gruevski nämlich die Medien des Landes fest im Griff. Ohne fairen Zugang zu den Medien gibt es keinen fairen Wahlkampf. Darauf wird die Opposition pochen. An diesem Punkt könnte das Ganze scheitern. Die EU ist noch einmal stark gefordert.
Christoph Wüttrich. Gleich 5:01. Der französische Komiker Dieudonné polarisiert mit derben Witzen über Juden, die Judenvernichtung, Sketches wie diesem. Dieudonné singt «Schuh Ananas», «Du hältst mich mit der Schuhe fest, ich halte dich mit der Ananas».
«Schuh Ananas, tu me prends par la Schuhe, je te prends par l'Ananas, Schuh Ananas».
Dazu tanzt ein Mann, eine Ananas in jeder Hand, er trägt ein Häftlingsgewand und einen übergroßen Judenstern. Die Judenvernichtung als Gaudi? Derzeit zeigt Dieudonné sein Programm in der Westschweiz, genauer in Nyon. Seine Fans reisen aus Frankreich und der ganzen Westschweiz an, ebenso seine Gegner. Wir wollten wissen, was sein Publikum zu sagen hat und was seine Gegner beunruhigt. Westschweiz-Korrespondent Sascha Buchbinder reiste deshalb zum Théâtre de Maron in Nyon.
Plakate für die Vorstellung von Dieudonné sieht man keine am Théâtre de Maron in Nyon. Stattdessen sind da Sprayereien an den Betonwänden. Dieudo, Fascho. Der 50-jährige Franzose provoziert. Die Polizei ist schon 2 Stunden vor der Türöffnung gekommen, ebenso ein Fan. Franzose, rund 40-jährig. Dieudonné sei der größte Komiker Frankreichs.
Je trouve qu'il m'a ouvert l'esprit, ce type-là. Et puis, il me fait rire. Pour moi, c'est le plus grand humoriste qu'il y a en France.
Dieudo habe ihm den Horizont erweitert, lobt der Mann. Wie denn genau?
Les médias nous manipulent. On nous envoie des informations qui sont extrêmement fausses. Par exemple, le 11 septembre ou autre chose.
Wir seien von den Medien manipuliert. Die Attentate vom 11. September, alles falsch. Der Anschlag auf Charlie Hebdo, lauter extrem falsche Informationen, sagt der Mann. Tenor der Gespräche vor dem Theater, das Publikum misstraut Politik und Medien. Informationen suchen sich die Leute selbst, im Internet oder bei Dieudonné, der gegen das System lästert. Sein Publikum, fast ausschließlich Männer. Sie wollen über alles lachen dürfen, ohne Maulkorb. Lachen über die Judenvernichtung?
Non, on rigole pas avec ce qui s'est passé.
Nein, natürlich nicht über die Vergangenheit, versichert ein Zuschauer aus Fribourg. Dieudonné und sein Publikum seien doch keine Antisemiten, nur Antizionisten, also gegen Israel.
Je suis persuadé qu'il est pas plus antisémite qu'un autre, il est antisioniste. Mais là, il y a des milliers de gens qui sont contre Israël.
Tausende dächten so. Immer mehr dächten so, meinen auch die Aktivisten von SICAD. Der Verein kämpft gegen Antisemitismus. Rund ein Dutzend Aktivistinnen und Aktivisten sind gekommen. Sie bauen vor dem Theater einen Stand auf. Wegen der derben Ananasnummer schmücken sie ihren Stand mit Ananasbildern. Dazu ein Dutzend Zitate von Dieudonné. Aussagen wie «Für mich sind die Juden eine Sekte, eine Betrügerei». Ist das nur gegen Israel gerichtet? Den meisten seiner Fans sind solche Diskussionen zu kompliziert.
Antisemitismus, oui, ça, mais ça c'est, je sais pas si c'est vraiment c'est pro Dieudo ou si c'est anti Dieudo.
Ist das jetzt für oder gegen Dieudo? Fragt ein Besucher ratlos zurück. Inzwischen ist ein überzeugter Nazi aufgetaucht. Er sucht das Gespräch, schart Leute um sich und doziert, der bekannte Genozidleugner Robert Forisson sei ein ernsthafter Historiker. Ein Interview lehnt der Mann ab, stattdessen ruft er nach der Polizei. Die Meinungen sind längst gemacht, wobei einer der SICAD-Aktivisten klingt durchaus ambivalent.
Ich denke, dass bis zu diesem Derapage in 2005 war er einer der besten Humoristen, die die France kennt. Avant, il n'hésitait pas à rigoler des Noirs, des Arabes, des Juifs. Donc, il n'y avait aucun problème.
Bis zu seiner Entgleisung 2005 sei Dieudonné wirklich einer der besten Komiker gewesen, der sich über alle lustig machte. Doch seit 10 Jahren sei da nur noch dieselbe Leier. Gegen Juden, gegen Juden, gegen Juden. Deshalb stehen die Leute von SICAD vor dem Theater und Generalsekretär Johann Gürfinkel sagt,
il a été condamné à plus de 10 reprises par la justice pour incitation à la haine, banalisation, apologie.
Dieudonné bewege sich nicht in einer Grauzone. Bereits 10-mal sei der Mann wegen Aufrufen zum Hass, Leugnung der Judenvernichtung und Ähnlichem verurteilt. Die Banalisierung des Antisemitismus führe dazu, dass heute Judenhass offen und massiver denn je gezeigt werde.
La problématique nouvelle, c'est que les gens avancent à visage découvert. diffuse des messages encore plus violents qu'ils ne l'étaient auparavant.
Das Resultat sehe man in Frankreich. Die Antisemiten würden immer jünger, so wie jener 15-Jährige, der diese Woche in Marseille einen jüdischen Lehrer mit dem Messer angriff. Dieudonné in Frieden heißt das aktuelle Programm. Doch von Frieden ist gerade nichts zu sehen.
Sascha Buchbinder war für uns in Nyon. 13 Uhr. Gleich im 1. und 4. vor genau einem Jahr ließ Nationalbankpräsident Thomas Jordan die Bombe platzen.
Die Schweizerische Nationalbank hat beschlossen, den Mindestkurs von 1,20 Franken pro Euro per sofort aufzuheben und ihn nicht mehr mit Devisenkäufen durchzusetzen.
War das nun gut oder schlecht, weitsichtig oder naiv? Antworten im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Fabian Schlupp.
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat davor gewarnt, in der EU wieder Grenzkontrollen einzuführen. Das würde den Binnenmarkt gefährden und letztlich zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit führen. Bei seinem Antrittsbesuch in Brüssel hat Bundespräsident Johann Schneider-Ammann das freundschaftliche Verhältnis zu Jean-Claude Juncker gelobt. Dieses sei eine gute Voraussetzung für die Gespräche über die Umsetzung der Zuwanderungsinitiative. Die türkische Polizei hat mindestens 12 Universitätsprofessoren festgenommen. Sie hatten in einer Petition den Einsatz von Polizei und Armee gegen die PKK als Massaker bezeichnet. Damit hätten sie den Staat beleidigt, so der Vorwurf.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.